Ö1 Mittagsjournal. Mit Christine Tönicke-Frenkenberger im Studio herzlich willkommen zu einer Stunde Information zu Mittag. Die EU-Kommission macht Druck auf Länder wie Österreich und Deutschland, ihre Grenzkontrollen im Schengen-Raum abzustellen. Mit welchem Echo wir schalten zum Treffen der EU-Innenminister in Dublin. In der Ukraine vollzieht sich gerade die Regierungsumbildung, wieder einmal in Kriegszeiten. Hören Sie von Christian Wehrschütz, warum der beliebte Modernisierer-Verteidigungsminister Fedorow weichen muss. Außerdem Thema illegale Drogen in Österreich. Hier steigen die von der Polizei sichergestellten Mengen weiter an. Wir berichten über Kritik am geplanten neuen Google-Rechnungszentrum in Kronsdorf in Oberösterreich. Nicht nur der hohe Stromverbrauch macht vielen Kopfzerbrechen. In den USA wütet in mehr als der Hälfte der Bundesstaaten ein aggressives Darmvirus. Und aus den USA zieht es viele Wissenschaftler nach Österreich. Hören Sie, wie Österreich von diesem Brain Drain profitiert. Das Wetter ist heute schwül, heiß und sonnig. Um Migration und Grenzkontrollen geht es heute in Dublin. Dort sind die Innenminister und der EU zusammengekommen. In Dublin Castle genau gesagt, die historische Burganlage im Herzen der irischen Hauptstadt. Und von dort meldet sich EU-Korrespondentin Verena Sophie Meyer. Guten Tag.
Hallo aus Dublin.
Die EU-Länder sind dabei, den besonderen Schutzstatus für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer um ein weiteres Jahr zu verlängern, bis März 2028. Mit welchen Auswirkungen für die Arbeit der Innenminister in den Nationalstaaten? Was tut sich da heute?
Ja, zuerst einmal bringt das mehr Sicherheit für knapp 4,5 Millionen geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in der EU, dass sie ein weiteres Jahr hier bleiben können. Es gibt bloß Ausnahmen für neu ankommende Männer, die einen Militärdienst machen müssen. Die dürfen nicht automatisch in der EU bleiben. Aber Sie haben schon angesprochen, die Innenministerinnen und Innenminister müssen sich jetzt auch rasch darum kümmern, was danach passiert. Das fordert der EU-Kommissar Magnus Brunner. Hören wir ihn ganz kurz an.
Was wir machen ist, dass wir die Mitgliedstaaten darauf aufmerksam machen, dass 2028 morgen ist eigentlich und dass wir uns dringend jetzt damit beschäftigen müssen, was nach dieser Temporary Protection kommt.
Und es gibt unterschiedliche Zugänge in den EU-Ländern, wie Ukrainerinnen und Ukrainer in einen temporären zu einem permanenteren Aufenthaltsstatus wechseln können. Als Best Practice gilt da Polen, wo es ein 3-jähriges Aufenthaltsrecht für Ukrainer gibt, in das sie wechseln können. 40.000 Anträge sind da schon eingegangen. Andere Länder wie Irland sind etwas zurückhaltender, mit Verweis auf das Interesse der Ukraine, dass die Menschen auch irgendwann wieder zurückkehren.
Ein weiteres wichtiges Thema heute in Dublin sind die Grenzkontrollen. Da stehen Deutschland und Österreich, also Länder wie Deutschland und Österreich, ein Stück weit unter Druck, weil sie die Grenzkontrollen immer noch aufrechterhalten. Inwieweit ist das heute schon thematisiert worden?
Ja, die Polizeikontrollen an den deutschen Grenzen, auch zu Österreich, sind seit Jahren rechtlich umstritten. Es gibt da immer wieder Urteile, dass die Kontrollen rechtswidrig sind. Sie werden dennoch aufrechterhalten. Und der EU-Kommissar für innere Sicherheit und Migration, den wir gerade schon gehört haben, der drängt da heute darauf, dass es an der Zeit wäre, die Grenzkontrollen zu beenden, wie es Deutschland ja auch schon am Grenzübergang zu Luxemburg gemacht hat. Brunner gesteht da den Deutschen ein schrittweises Abbauen der Grenzkontrollen zu, also dass zum Beispiel punktuell statt stationär kontrolliert wird, mehr im Hintergrund. Land. Das Argument, das er anführt, ist der bessere Schutz der Außengrenzen, denn das große neue Asylsystem der EU ist in Kraft getreten, wo ein besserer Schutz der Außengrenzen im Fokus steht. Und die Zahlen geben ihm auch recht, dass irreguläre Einreisen laufend und auch dieses Jahr sinken.
Sinkende Asylantragszahlen, und Sie haben es erwähnt, der EU-Asylpakt ist jetzt seit einem Monat in Kraft. Jetzt geht es an die Umsetzung. Das ist ein großer Brocken mit Blick auf den Herbst. Worum geht es konkret?
In der Umsetzung geht es im Herbst oder mit Blick auf den Herbst, was jetzt zu tun ist, um schwierige Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten, die die irische Ratspräsidentschaft führen wird. Da geht es um die Solidarität. Das ist ein zentrales Stück der Reform, wird jedes Jahr neu verhandelt, wie viele Asylwerber in Zentraleuropa von Frontstaaten übernommen werden müssen, wie viel Unterstützung auch geleistet werden muss durch Geld oder Polizeikräfte. Österreich war von diesem Solidaritätsprogramm Solidaritätsmechanismus vom Leisten der Solidarität heuer ausgenommen und steht nach wie vor auf dem Standpunkt, dass man in der Vergangenheit viel geleistet hat. Hören wir uns dazu Innenminister Gerhard Karner an.
Sie wissen, dass Österreich über die letzten Jahre intensiv Solidarität geleistet hat. Österreich war eines der Länder, das pro Kopf am meisten belastet war durch Asylanträge. Und ich denke, dass wir intensiv Solidarität geleistet haben. Und das hat die Kommission auch so gesehen. Und Österreich ist ja nach wie vor im Einsatz, beispielsweise an den EU-Außengrenzen mit der Polizei. Und das ist das, was wir tun.
Allerdings bewertet die EU-Kommission die Situation auch jedes Jahr neu und die Verhandlungen werden jedes Jahr neu geführt. Das wird jetzt ein großer Test fürs Vertrauen zwischen den EU-Ländern, was das neue große Asylsystem angeht und auch dafür, ob es wirklich halten wird.
Und zusätzlich zum Asylpakt, ergänzend sozusagen, soll es auch Rückkehrzentren geben. Da muss sich ein Drittstaat finden, der bereit ist, die Flüchtlinge zu beherbergen. Wie weit ist man hier?
Österreich ist der Teil einer Fokusgruppe, die intensiv im kleinen Kreis daran arbeitet, bis Ende des Jahres so ein umstrittenes Abschiebezentrum zu fixieren, also auch ein Land zu finden, das sich bereit erklärt, so ein Lager bei sich einzurichten, zu bauen. Da ist noch sehr unklar, wo das sein könnte. Da wird darüber sehr viel geschwiegen. Unklar ist zum Beispiel auch, wer dann die Kosten tragen würde. Was aber klar ist, dass einige EU-Länder auch sicher nicht mitmachen werden. Frankreich und Spanien haben da abgewunken. Sie sehen diese Lager eigentlich als unwürdig für die Europäische Union an, dass sie nicht mit europäischen Werten vereinbar wären und dass die Grundrechte gewahrt werden müssen von dieser Gruppe, zu der Österreich gehört. Dazu werden sie immer wieder gemahnt.
Berichtet Ihnen Verena Sophie Meyer vom Innenministertreffen der EU in Dublin. Danke für das Gespräch.
Schönen Tag nach Österreich.
Und von den Innenministern, die über Migration sprechen, kommen wir jetzt in die Ukraine. Das Land kann seit einigen Monaten militärische Fortschritte gegen Russland vermelden. An der Front hat sie den russischen Vormarsch deutlich einbremsen können. Und im Hinterland machen Russland die ständigen Angriffe auf Raffinerien schwer zu schaffen. Daher war es für viele eine große Überraschung, dass Präsident Volodymyr Zelensky gerade in diesem Moment des Erfolgs die Regierung entlässt. Die Ministerpräsidentin austauscht und vor allem auch den populären jungen Verteidigungsminister Fedorow absetzt. Christian Lininger berichtet.
Fedorow, die Menge skandiert den Namen des beliebten, nun von Präsident Volodymyr Zelensky abgesetzten Verteidigungsministers. An die 1000 Menschen haben sich im Zentrum von Kiew versammelt. Aber auch in vielen anderen ukrainischen Städten gibt es Unterstützungskundgebungen. Wir kämpfen für Demokratie, für ein freies Land. Und da ist es falsch, jemanden auszutauschen, der Ergebnisse geliefert hat, sagt eine Frau in Lviv. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass wir der russischen Aggression etwas entgegensetzen, so eine andere Frau in Saporischschja. An erster Stelle Starlink und dann natürlich die Drohnen. Ein Mann in Tschernichiv nennt die beiden Initiativen, die als die größten Erfolge des entlassenen Verteidigungsministers gelten. Dass Fedorow den US-Tech-Milliardär Elon Musk überredet hat, sein Satelliten-Internetsystem für die russische Armee abzuschalten und dass er die Produktion der in den letzten Monaten so erfolgreichen Drohnen massiv gefördert hat. Grund für Fedorows Ablöse sei, dass dieser mit Armeechef Oleksandr Sirski nicht zurechtgekommen sei, erklärt Präsident Zelensky. Einen Konflikt zwischen einem jungen Technikfan und einem General sowjetischer Schule nennen das manche. Für weniger Aufregung sorgt, dass Zelensky auch Regierungschefin Julia Sviridenko entlassen und durch Serhii Koretsky, den bisherigen Chef des staatlichen Gaskonzerns Naftogaz, ersetzt hat. Wir bereiten uns auf den nächsten Winter vor und da ist Koretsky sicher der am besten geeignete Kandidat, so Zelensky zur Frage, warum seine Wahl gerade auf einen Energieexperten gefallen ist. Das ukrainische Parlament hat Koretskys Ernennung zum Premier vor kurzem zugestimmt.
Analysieren wir das noch mit unserem Ukraine-Korrespondenten Christian Werschütz. Guten Tag.
Grüß Gott.
Ja, Verteidigungsminister Fedorow war ein Modernisierer. Warum muss dieser Hoffnungsträger aus Ihrer Sicht gehen? Ist der Zelensky ein Stück weit zu groß geworden?
Da gibt es zweifellos mehrere Gründe. Ein Punkt ist sicher, den Zelensky genannt hat. Es gab einen Dauerkonflikt zwischen dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef. Da geht es natürlich sicherlich auch um die Art und Weise der Kriegsführung, wo Fedorow insbesondere ganz massiv auf Technologisierung gesetzt hat, auch auf ganz rasche und unbürokratische Systeme der Beschaffung. Fedorov selbst hat in seiner Bilanz, die mehr als 20 Punkte umfasst, unter anderem auch angeführt, dass er bei der Beschaffung von Waffen und Ausrüstungsgegenständen sehr stark den Kampf gegen die Korruption geführt hat, das über ganz moderne elektronische Mittel gemacht hat. Und das dürfte ein weiterer Grund sein, nämlich der, dass es natürlich auch um die Frage geht, wer bekommt welche Aufträge im Rüstungssektor. Und da ist es kein Geheimnis, dass es hier Firmen gibt, die dem ukrainischen Präsidenten nahestehen, andere Firmen, die das nicht tun. Und da gab es sicherlich einen weiteren Konflikt bei der Beschaffung. Und der dritte Punkt ist der, den Sie genannt haben, nämlich Fedorov gilt neben Saluschny, dem früheren Generalstabschef, als jener Mann, der möglicherweise Selenskyj bei einer Präsidentenwahl herausfordern könnte. Und so hat Selenskyj zweifellos auch eine Frontbegradigung durchgeführt. Das ist ganz klar.
Ein Land im Krieg ist die Ukraine. Kann sich Selenskyj dieses Vorgehen jetzt leisten? Es gibt ja auch Proteste dagegen.
Das ist richtig, dass es Proteste dagegen gibt. Auf der anderen Seite muss man wieder sagen, dieses Land hat binnen 4,5 Jahren Krieg 4 Verteidigungsminister verschlissen. Also offensichtlich spielen die Verteidigungsminister tatsächlich insgesamt bei der Kriegsführung eine geringere Rolle, als wir das denken. Denn es ist einfach so, dass man 2 Dinge sagen muss. Erstens, die gesamte Regierungsumbildung ändert nichts daran, dass alle Fäden beim Präsidenten zusammenlaufen und die Regierung keine eigene oder die Minister keine wirklich eigene Macht Ebene haben, außer wie das bei Fedorov der Fall war. Das Zweite ist, der Generalstab ist natürlich der entscheidende Faktor bei der Kriegsführung und hier haben wir die Achse Präsident, Generalstabschef jetzt und daher ist das etwas, was wohl weniger eine Rolle und weniger einen direkten Einfluss, zumindest kurzfristig auf die Situation an der Front haben wird. Aber natürlich werden wir sehen, was dann ein neuer Minister wirklich zusammenbringt, gerade in der Fortsetzung dieser Modernisierung.
Selenskyj macht einen Energiekonzernchef zum Ministerpräsidenten. Inwieweit ist der nützlich für Selenskyj?
Nun, er ist aber sehr nützlich für Selenskyj, weil er kommt, wie auch die Vorgängerin, aus dem Kreis, den man im ukrainischen oder im russischen Semjar nennt, also aus der Familie. Das heißt, das ist jemand, der zum engsten Führungszirkel angehört und auch die Biografie des 48-Jährigen zeigt, dass er in seinem Weg und in seinem Aufstieg dann immer näher an die Interessensgruppen mit Selenskyj und um Selenskyj herangerückt wurde, wo man eben von politischen Gegnern und von kritischen Medien der Meinung ist, dass da auch Korruption im Spiel gewesen ist, jedenfalls bei verschiedenen Geschäften oder bei verschiedenen Tätigkeiten. Verkauft wird er als Mann, der die Ukraine auf den Winter vorbereiten soll. Ob das jemand wirklich geeignet ist, der sein ganzes Leben lang im Gasgeschäft und nicht in der E-Wirtschaft verbracht hat, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das ist hauptsächlich eine Argumentation, die man verbraucht, die man nützt, ohne dass da wirklich sehr viel dahinter steht. Die Vorgängerin galt nicht als besonders gute Managerin, das gilt der Nachfolger und im Zweiten bleibt alles unter der Kontrolle von Volodymyr Selenskyj.
Wenn Sie sich die ukrainische Regierungsumbildung insgesamt ansehen, wie sehen Sie die Auswirkungen auf den Kriegsverlauf etwa?
Ich sehe eigentlich keine wirklichen Auswirkungen auf den Kriegsverlauf, denn der einzige relevante Minister, der ausgetauscht wurde, wo es möglicherweise dann Folgen haben könnte, ist Fedorov. Ob das sich in irgendeiner Weise auswirkt, bleibt offen. Präsident Selenskyj hat gesagt, sein Land produziere derzeit 10 Millionen Drohnen pro Jahr. Es sei geplant, das auf 20 Millionen zu steigern. Da wird man sicherlich aufbauen auf das, was Fedorov gemacht hat. Aber ganz generell sehe ich in der Regierungsumbildung jetzt einmal keinen Faktor für irgendeine tiefgreifendere Änderung irgendwo an der Frontlinie.
Sie haben die Drohnen angesprochen. Die Ukraine ist im Drohnenkrieg durchaus erfolgreich. Mit welchen möglichen Auswirkungen auf die russische Strategie?
Die Auswirkungen sind die, dass natürlich die Ukraine es geschafft hat, von der Rüstungstechnik wirklich stark aufzuholen. Das große Problem, das die Ukraine nach wie vor hat, ist die Luftverteidigung. Und hier arbeitet man daran, dass man in Lizenz Raketen bauen darf, beispielsweise französisches Kalb oder auch die Patriot. Das ist aber auch natürlich eine Frage der Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber ganz generell hat man den Eindruck, dass dass im konventionellen Bereich die Ukraine bei der Verteidigung sicherlich ganz große Fortschritte gemacht hat, die Russland wehtun. Gerade auch das Bombardieren des russischen Hinterlands mit Rüstungsbetrieben, aber auch Ölraffinerie, kritische Infrastruktur. Die große Frage ist nur, wie wird Russland antworten? Und wird Russland antworten? Kann Russland antworten? Denn wir haben immer wieder gesehen, auch bei den jetzigen Angriffen, dass natürlich die Russen mit den Ultraschallraketen und mit ballistischen Raketen Waffensysteme haben, die der Ukraine massiv wehtun. Man darf auch nicht vergessen, je länger der Krieg dauert, desto weniger Ukraine werden zurückkommen. Es ist ein Abnutzungskrieg, wo es nach wie vor nicht klar ist, wer in letzter Konsequenz die Nase vorn haben wird. Für die Ukraine wäre es aus vielen Überlegungen militärischer Natur gut, eine Lösung vor dem Winter zu haben, weil dann natürlich wieder die massiven Angriffe Russlands stattfinden können.
Analysiert Christian Werschütz, vielen Dank.
Dankeschön.
Und wir wechseln jetzt das Thema. Kronsdorf in Oberösterreich im Bezirk Linzland hat rund 3500 Einwohner und Einwohnerinnen. Dort errichtet nun der Tech-Gigant Google ein neues Rechenzentrum, noch einmal deutlich größer als ursprünglich geplant. Google will dem KI-Boom hinterherkommen. Der Ressourcenverbrauch solcher Zentren ist allerdings riesig, was für viel Kritik in Österreich sorgt. Umweltverträglichkeitsprüfung hat es für das Riesenprojekt keine gebraucht. Eine grobe Gesetzeslücke findet Kritiker. Die oberösterreichischen Grünen wollen jetzt den Nationalrat damit befassen. Tanja Malle und Felix Nobak berichten.
Weltweit werden derzeit riesige Rechenzentren errichtet. Grund ist der global steigende Bedarf an Rechenleistung für KI-Streaming und Datenspeicher. Doch solche Rechenzentren haben drastische Umweltfolgen, verbrauchen Boden, Energie und Wasser. Und dennoch, eine Umweltverträglichkeitsprüfung hat es für das Google-Rechenzentrum in Kronsdorf nicht gebraucht. Denn diese Kategorie sieht das UVP-Gesetz gar nicht vor, sagt der Umweltrechtsexperte David Suchanek von der Kanzlei Niederhuber und Partner.
Da gibt es einen Anhang mit konkret aufgelisteten Vorhaben und Schwellenwerten zumeist. Ja. Und aus meiner Sicht, nachdem die Rechenzentren halt doch relativ neu sind, waren die bisher noch nicht im Gesetz verankert und auch nicht in der EU-Richtlinie, weil das UVP-Gesetz geht ja auf eine EU-Richtlinie zurück. Somit fehlt einfach einmal der Tatbestand konkret für das Rechenzentrum.
Eine grobe Gesetzeslücke finden Kritiker, etwa Umweltorganisationen und die oberösterreichischen Grünen. Klubobmann Severin Mayer.
Das ist aus unserer Sicht klar, dass das dringend geändert werden muss. Und auch unserer Seite sind da schon Schritte in Vorbereitung, dass das im Nationalrat so bald wie möglich behandelt wird.
Rückwirkend dürfte das aber schwierig werden. Mayer rechnet mit drastischen Umweltfolgen. Diese zu beziffern sei schwer. Ein Grund, unklare Angaben zum Stromverbrauch. Mayer spricht grundsätzlich von Geheimhaltungspolitik, was das Rechenzentrum betrifft.
Wir versuchen zum Beispiel seit Monaten herauszufinden, wie hoch der Stromverbrauch eigentlich sein wird. Da kriegen wir dann im Landtag die Anfrage, dass der Strom ja ohnehin aus der Steckdose kommt und dass da schon einmal Atomstrom dabei sein kann. Wir wissen bis heute nicht, was mit der Abwärme des Unternehmens passiert, wie da gekühlt wird.
Der Strombedarf des Rechenzentrums könnte bei Vollauslastung laut Austrian Power Grid bis zu 3,5 Terawattstunden betragen. Zum Vergleich, das ist mehr als alle oberösterreichischen Privathaushalte pro Jahr verbrauchen. Auf technischer Ebene sei das Projekt allerdings kein Problem, sagt heute E-Control-Vorstand Alfons Haber.
Energetisch ist es, sind diese Mengen eben auch möglich, leistungsmäßig ist im Netzanschluss auch.
Sprich, die Netze würden das aushalten, die Versorgung mit Erneuerbaren sei auch kein Problem, zumindest dann nicht, wenn man den geplanten Ausbau in den nächsten Jahren berücksichtige. Der grüne Klubobmann Mayer sieht das anders. Er befürchtet,
dass am Ende die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher dafür bezahlen müssen, dass ein großer Stromverbrauch angesiedelt wird, ohne dass Schwarz-Blau davor auch gesorgt hat, dass ausreichend erneuerbare Energie überhaupt verfügbar ist.
Was den Standort für Google attraktiv macht, die nahegelegenen Donaukraftwerke und ein Umspannwerk, wo Hochspannungsleitungen aus dem In- und Ausland zusammenlaufen. Dazu die Enns, in die sich Warmwasser, das beim Kühlen der Anlage entsteht, ableiten lassen könnte. Nur Umweltschützer befürchten bei einem solchen Szenario Schäden für die Gewässerökologie, darunter den Fischbestand. Der zuständige Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, ÖVP, lehnt jegliches Interview ab. Er beharrt auf ausschließlich schriftlichen Anfragen. Eine solche wurde heute nicht bis Redaktionsschluss beantwortet. Übrigens, in den USA stoppt der Bundesstaat New York nun den Bau von neuen KI die Rechenzentren aus Sorge ob des hohen Energie- und Wasserbedarfs.
Von der Kritik am US-Tech-Giganten Google kommen wir zur Kritik an US-amerikanische Investitionen in Albanien. Das Journal Panorama berichtet am Abend über die Flamingo-Revolution in Albanien. Seit 1,5 Monaten gibt es Massenproteste gegen ein riesiges Tourismusprojekt, das auch tausende Flamingos gefährdet.
Seit 6 Wochen finden in Tirana Massenproteste statt. Sie richten sich gegen den Bau einer riesigen Tourismusanlage in einer unberührten Lagune an der Adriaküste, hinter der der US-Investor und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner steckt.
Der Fall ist ein Musterbeispiel dafür, wie die Dinge in Albanien funktionieren. An der Nata-Lagune gibt es, wie überall in Albanien, Streit um Landeigentum. Bürger wurden unrechtmäßig enteignet, eine korrumpierte Justiz hat das Land anderen Leuten zugesprochen, oft auch Geschäftemachern aus der organisierten Kriminalität. Und wenn gebaut wird, ignoriert die Regierung oft jegliche Naturschutzgesetze und jegliche EU-Standards.
Und so richten sich die täglichen Proteste auch gegen Langzeitpremier Edi Rama und gegen seinen Hauptkonkurrenten Sali Berisha. Ihnen und ihren Parteien wird vorgeworfen, mit der organisierten Kriminalität verbandelt zu sein.
Und die ausführliche Reportage aus Albanien hören Sie heute ab 18.25 Uhr, gleich nach dem Abendjournal. Im unendlichen Transitstreit zwischen Italien und Österreich über den Lkw-Verkehr am Brenner gibt es eine höchstgerichtliche Vorentscheidung. Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gibt Italien teilweise recht. Ein Erfolg für die Transitlobby befinden Kritiker. Für die von Österreich beantragte Abweisung der Klage schaut es nicht gut aus. Aus Brüssel, Tim Kupal.
Noch kein Urteil, aber eine Vorentscheidung, die nicht gut aussieht für Österreich. Den meisten der vor dem EuGH verhandelten Fälle entspricht die Einschätzung des Generalanwaltes dem späteren Urteil. Andrea Biondi verließ die Einschätzung von Generalanwalt Campos Sanchez Bordona. In der Rechtssache C-124 Italien gegen Österreich schlägt Herr Generalanwalt Sanchez Bordona dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden. Dass Österreichs Nachtfahrverbot gegen EU-Recht verstößt. Dass das sektorale Verbot für den Transport bestimmter Güter gegen EU-Recht verstößt. Und auch, dass das Fahrverbot für Lkw an bestimmten Samstagen im Winter gegen EU-Recht verstößt. Es sind 3 Kernpunkte der italienischen Klage, die hier vom EuGH-Generalanwalt bestätigt werden. Worum geht es? Der Transitverkehr über den Brenner löst seit Jahren Nachbarschaftsstreit aus zwischen Italien, Österreich und Deutschland. Das Land Tirol versucht, den aus seiner Sicht überbordenden Schwerverkehr einzudämmen mit einem ganzen Werkzeugkasten an Maßnahmen. Etwa sektorale Fahrverbote, also Fahrverbote für den Transport von Gütern, die auch oder besser mit der Bahn transportiert werden können. Mit Blockabfertigungen von Lkw, Nachtfahrverboten, Wochenendfahrverboten, zeitlichen Höchstgrenzen für Lkw-Abfertigungen und Verschärfungen bei Gefahrenguttransporten und den Abgasregeln. Gegen Österreichs Anti-Transit-Maßnahmen hat Italien eine Klage vor dem EuGH eingebracht wegen Verstoßes gegen den Grundsatz des freien Warenverkehrs. Verkehrsminister Matteo Salvini zeigt sich im Oktober 2023 sicher, die EuGH-Klage für Italien entscheiden zu können.
Das erste Mal in der Geschichte reicht Italien Rekurs beim Europäischen Gerichtshof ein gegen ein Verhalten, das illegal arrogant ist und zu Verschmutzung, Verkehrschaos und zu wirtschaftlichen Nachteilen für die italienischen und für andere europäische Frachter führt. Wenn Österreich nicht den freien Waren- und Personenverkehr anerkennt, so wird dies Straßburg machen.
Österreich pocht auf die Rechtmäßigkeit seiner Maßnahmen und begründet sie mit dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, der Umwelt sowie mit der Versorgungssicherheit. Ein Urteil des EuGH wird für den Herbst oder erst Anfang kommenden Jahres erwartet.
Nach Österreich jetzt. Energiewirtschaft, unser nächstes Thema. Seit knapp 4 Monaten steht die Regulierungsbehörde E-Control unter neuer Führung. Michael Strebl ist neuer Vorstand und hat etwa durch das Elektrizitätswirtschaftsgesetz eine führende Rolle bei der Umgestaltung des heimischen Energiemarktes. Ein Fokus liegt dabei auf den Netzen. Künftig soll es für die Netzkosten nicht nur entscheidend sein, wie viel Strom verbraucht wird, sondern auch, wer das öffentliche Stromnetz stärker belastet. Vanessa Gruber.
Die steigenden Netzkosten sollen künftig gerechter verteilt werden. Wer das Netz stärker belastet, soll künftig mehr bezahlen. Ein Beispiel: Wer das Elektroauto mit voller Leistung auflädt, für den wird es teurer. Wer langsam, gleichmäßig Strom aus dem öffentlichen Netz bezieht, der soll davon profitieren, sagt Michael Strebel, Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control.
Bisher wurde der Netztarif fast ausschließlich danach berechnet, wie viel Strom sie verbrauchen. Das ist aber in Wirklichkeit nicht sozusagen der Kostenfaktor, der den Ausbau der Netze verursacht, sondern wir müssen weg von der Menge und sozusagen stärker die Spitzenlast in Betracht ziehen.
Gerade die Spitzenlasten, wenn also in kurzer Zeit besonders viel Energie verbraucht wird, beanspruchen die Netze enorm und machen den Netzausbau unnötig teuer. Die Neugestaltung der Netzkosten komme durch das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz jetzt in Fahrt, so Strebel.
Diese Neugestaltung der Systemnutzungsentgelte halte ich für die größte Reform seit Beginn der Liberalisierung. Sie ist mit dem LWG nun tatsächlich möglich, ist ein zentraler Baustein für den Umbau der Netztarife.
Die konkreten Netzgebühren werden im Herbst festgelegt. Für die Energiewende sei es jedenfalls wichtig, das Energiesystem im Land umzubauen. Immerhin führe der Ausbau von Wind-, Sonnen- und Wasserkraftwerken auch zu günstigeren und konstanten Strompreisen. Aktuell etwa kommt viel günstiger Strom aus den Photovoltaikanlagen. Teure Gaskraftwerke müssen seltener für die Stromproduktion einspringen. Der Krieg im Iran sorgt aber auch für Unsicherheit auf den Energiemärkten. Der Gaspreis ist gestiegen. Ob und wann sich die höheren Preise bei den Haushalten durchschlagen, komme auf die jeweiligen Verträge an. Obwohl derzeit wichtige Lieferungen aus dem Nahen Osten ausbleiben, blickt die E-Control optimistisch auf den Herbst. Seit Anfang April werden die Gasspeicher im Land wieder befüllt. Aktuell sind die Speicher zu fast 60% voll, sagt E-Control-Vorstand Alfons Haber.
Bezogen auf den europäischen Speichermarkt sehen wir, dass wir nicht ganz 10% der europäisch eingespeicherten Gasmengen in Österreich haben. Und das ist natürlich auch für die Versorgungssituation ein wesentlicher Punkt, dass wir auch sagen können, wir gehen davon aus, also dass hier eben also auch der nächste Winter mit der Gasversorgung also gesichert ist.
Die Empfehlung der E-Control für die Haushalte lautet einmal mehr: Strom- und Gasverträge vergleichen, so könne man bis zu 580 Euro im Jahr sparen.
Die Konjunktur in Österreich kommt nur langsam in Schwung. Große Sprünge werden nach gut 2 Jahren der Rezession so gut wie sicher ausbleiben. Das sind der Krieg im Iran und die Zollpolitik der USA. Deutschland schwächelt, die Konkurrenz aus China wächst und hierzulande kommt auch noch die Budgetkonsolidierung dazu. Das IHS, das Institut für höhere Studien, hat am Vormittag seine Prognose bis 2030 vorgelegt. Und diese weist pro Jahr im Schnitt 1% Wachstum aus. Das liegt knapp unter dem erwarteten Konjunkturplus für den Euroraum. Volker Obermeier berichtet.
Hält die Prognose, wird Österreichs Wirtschaftsleistung halb so stark zulegen wie in den vergangenen 5 Jahren. Da hat das Konjunkturplus im Schnitt knapp 2% betragen, trotz Rezession. Sollten sich die geopolitischen Unsicherheiten in Grenzen halten, dann ist für IHS-Chef Holger Bonin die erwartete Entwicklung eine nah an der Wirklichkeit.
Insofern ist es optimistisch, weil wir keine Verschlechterungen im Iran-Krieg zum Beispiel sehen, keinen erneuten Energiepreisschock. Aber insgesamt ist das eine realistische Annahme. Es ist leider nicht mehr als 1%, weil die Demografie stark zuschlägt und das Produktionspotenzial dadurch eben sich nicht mehr sehr stark entwickelt.
Das geringere Arbeitskräfteangebot bremst ebenso wie das moderate Beschäftigungswachstum. In den Unternehmen dämpfen zu wenige Investitionen die Produktivität sowie Wettbewerbsfähigkeit, ebenso Bürokratie und die Kostenstruktur von Energie bis Löhne. Zumindest sei die Industrie zurück im positiven Bereich. Die Exportwirtschaft bilde wieder einen stabilen Konjunkturfaktor.
Wir sehen, dass sich das am aktuellen Datenrand schon stabilisiert hat für Österreich. Das ist eine gute Entwicklung. Deshalb unterstellen wir auch, dass eben die Exporte sich in den nächsten Jahren eben mit dem Wachstum der Weltwirtschaft quasi entwickeln werden. Die schlechte Nachricht ist, wir haben in den letzten Jahren Marktanteile verloren und diese Marktanteile werden wir nicht zurückholen.
Auch die Bauwirtschaft dürfte die Krise hinter sich haben. Nach 3 Jahren erwartet das IHS eine Erholung. Verhalten bleibt die Nachfrage im Inland. Der Konsum, einst wichtige Stütze, zeigt kaum einen Trend nach oben. Hoch bleibt dafür die Sparquote bei mehr als 9%.
Nach wie vor wissen die Menschen nicht so genau, welche Reformen auf sie zukommen, ob es zum Beispiel Pensionssystem, Gesundheitssystem, Kürzungen geben wird. Solange das ungeklärt ist, sparen sie aus Vorsorgegründen. Die Weltlage ist unsicher und die Menschen werden älter. Und auch das ist ein Grund, warum möglicherweise eben mehr gespart wird.
Ein Grund sei auch die Budgetkonsolidierung. Beim Staatshaushalt geht das IHS davon aus, dass die EU-Vorgaben ohne weitere Eingriffe weiterhin klar verfehlt werden.
Bei uns liegen wir immer noch im Jahr 2030 bei 3,6% Defizit. Das heißt, wir wissen jetzt schon, dass noch mehr getan werden muss. Und diese Unsicherheit darüber, dass wir nicht wissen, was eigentlich mehr getan werden muss, um die Budgets in den Griff zu bekommen, das ist etwas, was die Wirtschaft auch belastet, ohne den direkten Effekt dieser Maßnahmen, sondern einfach, dass die Akteure nicht wissen, was auf sie zukommt.
Zuversichtlich zeigt sich das Institut in der Mittelfristprognose bei der Entwicklung der Teuerung. Die Inflation soll nach und nach sinken. 2028 sei dann der 2%-Richtwert für den Euroraum erreicht.
Gleich 12.30 Uhr und das erwartet Sie noch in diesem Mittagsjournal. Wissenschaftler aus den USA wollen nach Österreich. Das hat mit Frustration rund um Donald Trump und gekürzte Wissenschaftsetats zu tun. Außerdem stellen wir Ihnen den Kinoblockbuster des heurigen Sommers vor, Christopher Nolans Odyssee. Vorher geht es aber um einen Lagebericht zur Suchtmittelkriminalität. Den hat das Bundeskriminalamt heute vorgelegt. Demnach sind die Anzeigen im Vorjahr leicht zurückgegangen. Die sichergestellten Drogenmengen sind gleichzeitig aber weiter angestiegen. Die größte Herausforderung für die Polizei ist die organisierte Kriminalität im Drogenhandel, berichtet Beate Tomasovic.
Fast 37.000 Anzeigen hat es im Zusammenhang mit Drogenkriminalität im Vorjahr gegeben. Das ist ein leichter Rückgang von 1,4% im Vergleich zu 2024. Fast 2.400 Personen wurden festgenommen. Gleichzeitig ist die Menge an sichergestellten Drogen weiter angestiegen. Fast 3 Tonnen Cannabis wurden im Vorjahr sichergestellt. Bei Kokain waren es rund 270 Kilo. Daniel Lichtenecker, Leiter der Abteilung Drogenkriminalität im Bundeskriminalamt.
Ja, generell, und da muss ich wieder sagen, die letzten 10 Jahren sind alle Substanzen im Endeffekt von den Sicherstellungsmengen auch gestiegen. Aber speziell synthetische Suchtgifte, Amphetamine, Methamphetamine, ist ein stärkerer Anstieg zu verzeichnen. Wir können uns der Kokainschwämme nicht entziehen. Auch hier ist ein Anstieg zu verzeichnen. Cannabis, wenn man 10 Jahre anschaut, auch ein starker Anstieg, aber verglichen zu den anderen genannten Substanzen niedriger.
Rund 600 Ermittler beschäftigen sich mit Drogenkriminalität in Österreich. Für manche Experten immer noch zu wenig, weil mehr Kontrollen nötig wären.
Ja, ich wäre ein schlechter Drogenchef von Österreich, wenn ich nicht natürlich mehr Ressourcen wünschen würde. Aber wir müssen einfach mit dem jetzt haushalten, was wir haben.
Die größte Herausforderung für die Ermittler, die organisierte Kriminalität.
Die immer professioneller wird, auch komplexer wird, technologisch sich weiterbilden, sehr stark und wir ja noch stehen bleiben.
Deshalb versuche man derzeit, sich weiterzuentwickeln.
Wir sind dabei, auch im Rahmen KI, Software-Tools. Wir sind aber hier ein bisschen natürlich beschränkt. Wir können nicht x-beliebige Software nehmen von privaten Anbietern. Wir müssen Datenschutz beachten und andere gesetzliche Vorgaben. Aber natürlich müssen wir uns weiterentwickeln und professioneller werden in der Hinsicht. Und somit wollen wir auch mehr und mehr auch Softwarelösungen nutzen.
Massiv gestiegen sind die Anzeigen gegen syrische Staatsbürger. Diese sind aber hauptsächlich im kleinen Straßenhandel tätig. Die organisierte Kriminalität wird weiterhin dominiert von Tätern vom Westbalkan. Bei der Altersstruktur setzt sich der rückläufige Trend bei jüngeren Tatverdächtigen fort. Weniger Anzeigen wurden insbesondere bei den 14- bis 24-Jährigen registriert.
Und zum Thema Drogen und wie sie sich in der Realität derzeit in Österreich niederschlagen, dazu begrüße ich jetzt Ewald Lochner, Suchtkoordinator der Stadt Wien. Er ist uns zugeschaltet. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wir haben gehört, die Zahl der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz ist zurückgegangen. Ist das für Sie eine positive Entwicklung? Worauf führen Sie das zurück?
Naja, in erster Linie ist es so, dass eine Anzeigenstatistik natürlich auch eine hohe Reflexionsgabe der Ressourcen der Polizei darstellt. Das ist ein Punkt. Ja. Das heißt, in dem Fall müssen wir uns natürlich auch immer anschauen, aus Expertinnenperspektive, andere Statistiken wie Abwasseranalysen etc. etc. Aber eben auch zu schauen, wie werden bestimmte Angebote im Rahmen der Behandlung von Suchtkranken in Anspruch genommen. Das gemeinsam ergibt ein Bild auf die Situation und auch ich würde sagen, dass das eine relativ konstante Situation ist, in der wir uns momentan befinden.
Am illegalen Drogenmarkt in Österreich werden im Jahr geschätzte 5 Milliarden Euro umgesetzt. Wo sehen Sie derzeit das größte Problem?
Also das Problem aus einer Patientinnensicht, wenn man nur die Substanz betrachtet, ist sicher im Bereich Kokain, da eben Kokain relativ viel am Markt verfügbar ist. Der Preis ist relativ günstig auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist auch die Reinheit der Substanz relativ groß. Jetzt ist aber Sucht natürlich bei dem Faktor Substanz, ist das nur ein einziger Faktor von insgesamt 10 Faktoren. Das heißt, man kann die Substanz alleine nicht bewerten. Wenn man sich die Zielgruppen anschaut, die momentan sicher die meiste Zuwendung brauchen, sind das sicher Jugendliche und junge Erwachsene, weil es dort einen Teil der Zielgruppe gibt, der sehr risikoreich konsumiert.
Wie sieht dieses risikoreiche Konsumverhalten in der Praxis aus?
Naja, das sind teilweise sehr, sehr junge Menschen, teilweise auch unter 14 Jahren, die eben sehr viele Substanzen in kurzer Zeit hintereinander konsumieren und daher natürlich ein sehr hohes Risiko haben einer Intoxikation, also das heißt eben einer Vergiftung mit den Substanzen oder durch diese Substanzen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass aber eben auch noch nicht das Risikobewusstsein da ist, aufgrund der Jugendlichkeit, dass eben das ein Problem ist. Und das erschwert natürlich das Andocken an Behandlungssysteme und an andere Systeme.
Es sind laut Bericht große Mengen an Cannabis, Kraut, Haschisch sichergestellt worden. Viele Länder haben das legalisiert. Sollte es Ihrer Meinung nach trotzdem streng verfolgt werden?
Bei Cannabis zeignet sich ein bisschen der Trend ab, dass man meint, dass das Ganze nicht so problematisch ist. Ja. Und das ist natürlich dann problematisch. Warum? Wir wissen einfach, dass die Konzentration von THC in den letzten Jahren innerhalb von Cannabis sehr zugenommen hat. Und wir sind auch konfrontiert, dass es eben immer mehr synthetische Cannabinoide gibt, die noch einmal über einige Potenzen mehr verfügen, was die Kraft oder die Konzentration an THC betrifft. Das macht natürlich Probleme und diese Verharmlosung ist natürlich in dem Fall kontraproduktiv, was die Behandlung betrifft. Insgesamt ist aus einer Expertinnen-Sichtweise, wie auch schon öfter kommuniziert, natürlich eine Form der Regulierung auch von Cannabis sicher eine sinnvolle Variante.
Der THC-Gehalt ist in den vergangenen Jahren sehr gestiegen, haben Sie gesagt. Mit welchen Auswirkungen, die Sie täglich sehen?
Bei THC oder ist die Auswirkung halt das, wenn halt sehr früh im jugendlichen Alter konsumiert wird und das sehr reglich und sehr regelmäßig und in sehr hohen Konzentrationen, dann ist es einfach so, dass das eine negative Auswirkung auf die Gehirnentwicklung hat und damit dein ganzes Leben beeinflussen kann. Zusätzlich ist es noch so, und das ist jetzt ein wenig altersunabhängig, wenn Cannabis in einer mit einer sehr hohen Konzentration an THC konsumiert wird, kann es auch dann zu anderen psychiatrischen Problematiken wie psychotischen Schüben etc. kommen. Das heißt, das ist bei Cannabis gerade eines der Hauptthemen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
Cannabis wird häufig kleingeredet, haben Sie angedeutet, ist aber auch Einstiegsdroge und es gibt Role Models wie Snoop Dogg, die Cannabis aktiv empfehlen. Wie sehen Sie sich damit konfrontiert?
Also sowas wie Einstiegsdrogen gibt es nicht. Das ist ein Begriff, der gerne verwendet wird, der aber in der Expertise jetzt keinen Zugang hat oder auch nicht erkennbar ist. Insgesamt ist es so, dass wir gerade im Bereich Social Media natürlich sehr zu kämpfen haben, wenn irgendwelche Celebrities irgendetwas als sehr einfach oder sehr unproblematisch darstellen. Das ist jetzt nicht ein Einzelfall hier bei Cannabis, sondern da ist die ganze Social Media Problematik, wo eben Substanzen und der Konsum von Substanzen teilweise auch verherrlicht wird, tatsächlich sehr problematisch. Und uns wäre es natürlich aus einer Behandlungsperspektive viel lieber, wenn das nicht passieren würde, wiewohl wir das größte Problem immer noch bei legalen Substanzen haben, nämlich bei Nikotin und Alkohol. Also das sind, kann man auch davon ausgehen, dass circa 10-mal so viele Menschen Probleme mit Nikotin oder Alkohol haben, als das im Bereich illegale Substanzen der Fall ist.
Sagt der Suchtkoordinator der Stadt Wien, Ewald Lochner. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank. Dankeschön.
In Bozen ist heute früh ein Teil eines Gerichtsgebäudes eingestürzt. Wie durch ein Wunder gab es keine Toten, jedoch eine leicht verletzte Person. Der Sachschaden ist enorm, die Aufräumarbeiten laufen. Das Gebäude wird außerdem auf seine Stabilität untersucht, um das weitere Vorgehen planen zu können. Zur Ursache ist noch nichts bekannt. Vor Ort sitzt der Schock aber tief, berichtet Martina Juda.
Zwischen den Säulen am Haupteingang des Gerichtsgebäudes klafft ein Loch. Trümmer liegen auf den Treppen. Der Gerichtsplatz ist abgesperrt, es wird aufgeräumt. Kurz nach 6 Uhr morgens ist ein Teil des Justizpalastes eingestürzt. Federico Rosso, der Hausmeister, hatte kurz davor das Gebäude für die Reinigungsfirma aufgesperrt.
Ich bin zu meinem Dienst um 5.59 Uhr hergekommen, habe aufgesperrt, das Putzpersonal reingelassen. Dann habe ich die Türen drinnen aufgesperrt und dann den Einsturz gehört.
Im Gerichtsgebäude waren Sanierungsarbeiten im Gange. Ob diese Baustelle mit dem Einsturz in Zusammenhang stehen könnte, ist im Moment noch unklar. Tatsache ist, dass 4 Stockwerke mitsamt dem Schwurgerichtssaal zerstört sind und zahlreiche Akten verschüttet. Die Arbeit des Gerichtes sei stark eingeschränkt, berichtet der Rechtsanwalt Andreas Brandl.
Es ist ein Wunder, dass diese Uhrzeit das passiert ist, sonst werden wir wahrscheinlich über 100 Tote. Unglaublich einmal das menschliche Ausmaß. Und dann, was natürlich das Gebäude anbelangt, das wurde immer wieder zum Glück auch in der letzten Zeit versucht, stark zu sanieren. Und das ist jetzt sicher über Jahre wahrscheinlich lahmgelegt.
Heutige Verhandlungen wurden auf unbestimmte Zeit vertagt und dringende Strafverhandlungen werden vorerst im Gefängnis abgewickelt. Die rund 150 Mitarbeiter des Gerichtes sollen möglichst auf Smart Working umsteigen.
Österreich rüstet auf, auch im Weltraum. So sollen in den kommenden Jahren eigene Beobachtungssatelliten des Bundesheeres ins All geschossen werden. Hinzu kommt jetzt ein Projekt gemeinsam mit Luxemburg. Österreich will sich an einem neuen Kommunikationssatelliten beteiligen, über den das Bundesheer Daten und Kommunikation austauschen kann. Damit soll das Militär unabhängig werden von ausländischen und kommerziellen Satellitenbetreibern. Peter Daser informiert.
GovSat 2 heißt der Satellit, der ab 2029 über Europa stehen und einer abhörsicheren Kommunikation von Militärs dienen soll. Soldaten, Fahrzeuge und Waffensysteme am Boden können damit dann Daten austauschen oder miteinander sprechen. So etwas hat das Bundesheer bisher nicht. Es wird aber für viele der Waffen und Fahrzeuge gebraucht, die Österreich gerade anschafft, zum Beispiel für die Luftverteidigung. Beim Bundesheer ist Friedrich Teichmann für Satellitenprojekte zuständig.
Sie wissen, dass im Aufbauplan 2032 plus eine Reihe von modernen Systemen angeschafft werden. Das sind Fahrzeuge, das sind Hubschrauber, das sind Abwehrraketen. Und alle die verlangen im modernen Gefechtsfeld, dass die digital vernetzt sind. Da braucht man eine hohe Bandbreite, das braucht man flexibel. Und genau das wird dieser Satellit für das Bundesheer liefern.
Federführend bei dem Projekt ist Luxemburg mit der Firma SES. Gebaut wird der Satellit von der französisch-italienischen Firma Thales Alenia Space. Ein Vertrag mit Österreich ist noch nicht unterschrieben. Es gibt aber ein sogenanntes Memorandum of Understanding mit Luxemburg. Verteidigungsministerin Claudia Tanner sagt,
diese Möglichkeit hier einzusteigen, die sichert uns dann auch eine entsprechende Autonomie und Unabhängigkeit. Die Planung ist so, dass wir das als Juniorpartner quasi Government to Government dann erreichen wollen, damit hier nicht irgendjemand aus dem zivilen Bereich oder ein Anbieter dann zum Zug kommt, der diese Souveränität eben nicht gewährleisten kann.
Die Frage der Souveränität steht auch hinter einem bereits begonnenen anderen Satellitenprojekt des Bundesheeres, das im kommenden Jahr auch eigene Beobachtungssatelliten ins All schießen will. Bei dem neuen Projekt wird nun mit Luxemburg zusammengearbeitet. Das Land ist zwar bei der NATO, von der Zusammenarbeit sei Österreichs Neutralität aber nicht berührt, sagt die Ministerin.
Wir arbeiten ja mit sehr vielen auch NATO-Staaten zusammen. Wir sind sehr lange schon auch Partner im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden.
Und Friedrich Teichmann vom Bundesheer sagt,
wir glauben, dass Luxemburg ein guter Partner ist, wo also das NATO-Thema nicht aufschlagen wird, weil das ja im Rahmen der EU ist.
Die erwarteten Kosten für Österreich beim Kommunikationssatelliten GovSat 2 werden laut der Verteidigungsministerin 5 Millionen Euro pro Jahr betragen.
Wissenschaft im Mittagsjournal. Als Donald Trump vor 1,5 Jahren begonnen hat, die Budgets für US-amerikanische Forschung drastisch zu beschränken, hat Österreich versucht, über ein Stipendium US-Forscherinnen und Forscher abzuwerben. Fast alle der 25 Stipendiatinnen und Stipendiaten haben nun ihre Forschung in Österreich aufgenommen. Und es gibt erste Anzeichen, dass Österreich längerfristig von diesem Brain Drain aus den USA profitieren könnte. Tobias Meyer hat den neuen Forscherinnen über die Schulter geschaut.
Sie brauche eigentlich nur einen Laptop und eine Couch, um zu arbeiten, schmunzelt Audrey Lin.
I mainly use my laptop, this one here.
Seit Februar lebt die aus Kalifornien stammende Genforscherin in Wien. Zuvor hatte sie am Natural History Museum in New York geforscht und war dort eigentlich sehr glücklich, erzählt sie.
I really didn't want to leave New York.
Ich wollte wirklich nicht weg aus New York. Es ist ja ein Klischee, dass man sich in die Stadt verlieben kann, aber es stimmt. Letzten Endes war mir aber meine Arbeit wichtiger.
Seit dem Amtsantritt von Donald Trump hätten sich Ausschreibungen und Finanzierungsmöglichkeiten drastisch reduziert. Und damit auch Lins Karrierechancen in ihrem Heimatland.
Es war klar, dass es besser ist. Ich gehe woanders hin.
Immer mehr junge US-Forschende denken scheinbar ähnlich. Die Zahl der Bewerbungen aus den USA steigt an vielen österreichischen Instituten. Im Bereich Biowissenschaften habe sich die Zahl der Bewerbungen aus den USA für Junior-Gruppenleitungen verdoppelt, heißt es von der Akademie der Wissenschaften. Auch das Institute of Science and Technology in Klosterneuburg spricht von mehr Bewerbungen aus den USA, aber auch aus Europa. Viele aus Europa würden nämlich gar nicht mehr zum Forschen in die USA gehen wie früher. Oder sie kommen eher wieder nach Hause, so wie der schweizerische Physiker Pius Theiler. Bis April war er an einem Forschungsinstitut für erneuerbare Energien in Colorado beschäftigt. Auch er spricht von großen Veränderungen. Sein Institut strich sogar das Wort Erneuerbare aus seinem Namen, um nicht anzuecken.
Man wollte keine Angriffsfläche wahrscheinlich haben gegenüber der Administration.
Geholfen hat es wenig. Budgets wurden trotzdem gekürzt. Kündigungswellen erschütterten das Institut.
Ich als Ausländer habe es dann aber auch gemerkt, dass die Visabeauftragte dann allen Visa-Empfängern so geschrieben hat, ihr solltet unbedingt immer das Einreisedokument auf euch tragen, falls die Immigrationspolizei euch aufgreift. Und das war dann schon so ein bisschen beängstigend.
Der Physiker brach seinen Forschungsaufenthalt in Colorado am Ende ab und kam nach Wien.
Ja, ich war enttäuscht, dass ich sozusagen nicht ernten konnte, was ich jetzt gesät habe. Aber vielleicht ist das Ernten einfach jetzt über den Atlantik und nicht vor Ort sozusagen.
Sagt Theiler. Wissenschaftliche Früchte, die letztendlich auch dem Forschungsstandort Österreich zugutekommen.
In den USA breiten sich schwere Durchfallerkrankungen weiter aus, hervorgerufen durch einen Parasiten. Tausende Menschen in 34 Bundesstaaten sind laut US-Gesundheitsbehörde CDC bereits infiziert. Die Quelle dieser massenhaften Durchfallerkrankung ist noch nicht bekannt. Der Parasit wird häufig über Obst und Gemüse übertragen. Fraglich ist, ob auch Budgetkürzungen in der Gesundheitsbehörde dazu beigetragen haben, dass die Verbreitung des Parasiten nicht früher erkannt und eingedämmt wurde. Aus den USA, Christoph Kohl.
Die Spur des Parasitenbefalls führt in den Bundesstaat Michigan. Dort gibt es besonders viele Infektionen. Es besteht der Verdacht, dass von dem Erreger befallener Salat der Ursprung der aktuellen Durchfallserkrankungswelle in den USA sein könnte. Bestätigt ist dieser Verdacht allerdings noch nicht. Bisher sei kein bestimmter Erzeuger oder Lieferant als Quelle identifiziert worden, heißt es seitens der zuständigen Behörden. Es sei ein Wettlauf gegen die Zeit, die Ursache des Ausbruchs zu identifizieren, damit das betroffene Produkt aus den Regalen genommen werden könne, sagt die Epidemiologin für Infektionskrankheiten Caitlin Rivers. Denn je länger kontaminierte Lebensmittel verkauft werden, desto mehr Menschen werden erkranken. Der Parasit wird in der Regel nicht von Mensch zu Mensch übertragen, sondern über verunreinigte Lebensmittel oder Wasser. Die Nachverfolgung der Infektionskette ist schwierig, da viele Erkrankungen nicht gemeldet werden und es bis zu 2 Wochen dauern kann, bis die ersten typischen Symptome auftreten, erklärt Natasha Bagdasarian. Sie ist die leitende medizinische Direktorin des US-Bundesstaates Michigan.
So we're going back and asking them,
wir fragen Betroffene, wo sie vor Wochen gegessen haben, welche Restaurants sie besucht haben, welche Fastfood-Ketten, welche Gerichte sie dort bestellt haben und in welchen Supermärkten sie eingekauft haben. Die Gesundheitsbehörde CDC untersucht laut Washington Post zum Beispiel, ob die Fastfood-Kette Taco Bell eine Rolle bei dem Ausbruch spielen könnte. Taco Bell hat bereits vergangene Woche an einigen Standorten unter anderem Salat aus dem Sortiment genommen. Doch auch die Behörde selbst steht im Fokus. Donald Trumps Regierung hat ihr die Mittel gekürzt. Seit knapp einem Jahr ist die Erfassung, das Tracking des Parasiten, der in den USA immer wieder Erkrankungswellen auslöst, nicht mehr verpflichtend. Joel Kammeyer, Experte für Infektionskrankheiten an der Wayne State University in Michigan, meint dazu, vielleicht hätten wir doch etwas mehr Geld in vorbeugende Maßnahmen investieren sollen. So oder so bezahlen wir dafür. Entweder investieren wir in Prävention oder wir zahlen später für die Behandlung der Erkrankten. Die Behandlung erfolgt mit Antibiotika. Die Erkrankung ist zwar sehr unangenehm, allerdings in der Regel nicht lebensbedrohlich.
Weiter nach Italien. Wer Rom in kurzer Zeit entdecken will, steigt immer öfter in ein Golfkart. Die kleinen Elektrofahrzeuge versprechen eine entspannte Tour durch die engen Gassen. Für die Römer allerdings sind sie zum Symbol dafür geworden, dass der Massentourismus die italienische Hauptstadt zunehmend an ihre Grenzen bringt. Unsere Rom-Korrespondentin Sophie Ruppetz hat sich umgehört.
Treffpunkt Trastevere. Mattia vom Reiseanbieter Turtle to Rome nimmt mich mit auf eine Testfahrt. Wir zeigen unseren Gästen, dass Rom weit mehr ist als das Kolosseum. Mit dem Golfkart erreichen sie auch andere Orte außerhalb des Zentrums bequem und unkompliziert. Das Geschäft boomt. Eine Tour kostet rund 70 Euro pro Person. Die meisten Kundinnen und Kunden kommen aus den USA. Nur lizenzierte Reiseveranstalter dürfen solche Touren anbieten. Allerdings sind auch immer wieder Anbieter ohne Genehmigung unterwegs. Direkt vor dem Pantheon hält bereits das nächste Golfkart. Passanten müssen ausweichen. Die Touristen an Bord sind begeistert von der neuen Art, Rom zu entdecken. Was für ein tolles Erlebnis. Ich hatte eine Verletzung am Fuß, das ist daher meine Rettung. Doch die umweltfreundlichen leisen Fahrzeuge sorgen auch für Ärger. Vor allem Anrainer und Taxifahrer kritisieren fehlende Regeln, etwa Giuseppe. Sie fahren langsam und bleiben vor den Sehenswürdigkeiten einfach stehen. Das sorgt für Verkehrschaos. Auch der Mobilitätsstadtrat des ersten Stadtbezirks, Adriano Labucci, hält die Situation für nicht länger tragbar. Seit dem Heiligen Jahr erleben wir eine regelrechte Invasion der Golfkarts. Das Problem ist, dass sie nicht als Transportmittel, sondern als touristische Fahrzeuge gelten und daher keiner Regulierung unterliegen. Kritiker verweisen auf Florenz. Dort wurden Golfkarts, Rikschas, Tuk-Tuks und andere touristische Spezialfahrzeuge bereits deutlich stärker eingeschränkt. Nur noch 24 lizenzierte Elektro-Shuttles dürfen auf zwei festgelegten Routen verkehren. Einen ähnlichen Weg möchte nun auch Rom einschlagen. Wir begrüßen die Florentiner Lösung. Letzte Woche fand ein erstes Treffen zwischen der Stadt Rom und der Region Latium statt, in dem zugesagt wurde, ein ähnliches Regionalgesetz zu verabschieden, das ab September gelten soll. Reiseleiter Mattia wehrt sich gegen strengere Kontrollen. Auch für uns gelten schon Regeln. Wir sind keine Taxis. Wir dürfen niemanden spontan auf der Straße mitnehmen. Unsere Tour wird im Voraus gebucht, beginnt an Punkt A und endet dort auch wieder. Nicht nur für Golfkarts, sondern auch für andere touristische Fahrzeuge fehlen bislang klare Vorgaben. Die Debatte dürfte Rom noch länger beschäftigen.
Und jetzt kommen wir zur Kultur im Mittagsjournal. Die Odyssee von Homer ist eines der ältesten und einflussreichsten Werke der Weltliteratur. Eine Geschichte voller Abenteuer, aber auch grundlegender Fragen der Menschheit. Nun hat der britische Regisseur Christopher Nolan die Geschichte von Odysseus für die Kinoleinwand adaptiert. Mit einem Star-Aufgebot wie Robert Pattinson, Anne Hathaway und als Odysseus Matt Damon. Ab heute läuft die Odyssee in den heimischen Kinos. Arnold Schnötzinger.
Der jahrelange Trojanische Krieg ist gewonnen. Odysseus will endlich nach Hause.
Let's go home!
Wie man weiß, ist der Weg zurück eine Irrfahrt, lange und gefährlich. An den Grundlagen von Homers literarischer Vorlage rüttelt Regisseur Christopher Nolan nicht, doch die Gewichtung ist durchaus differenziert. Weniger, aber nicht wenig Spektakel auf hoher See, mehr Politik zu Hause in Ithaka, wo ein Machtkampf um den Thron tobt. Der König wird zurückkommen, weist Königin Penelope Konkurrenten zurück.
I want you to choose me. Ithaca's king is coming back.
No, he's not.
Der Verlust von Heimat, Familie und Macht, das Opfer in den Krieg zu ziehen, zugleich die große Ungewissheit der zu Hause gebliebenen. Die Suche nach dem Vater und zugleich die Verteidigung der Mutter wird für den von Odysseus im Säuglingsalter zurückgelassenen Sohn Telemach zur zentralen Herausforderung seiner Identitätsbildung. Die Odyssee behandle Familie genauso wie Heimkehr, Coming of Age, Krieg und Liebe, so Regisseur Christopher Nolan.
It's a family story. It's a story of homecoming. It's also a coming of age story. War, there's love, there's loss, there's kind of everything.
Mit $250 Millionen Budget segelt diese Odyssee in riskanten Blockbuster-Gewässern und dennoch taucht Regisseur Nolan hinab in die Tiefen der Conditio Humana. Odysseus ist kein Held als Strahlemann, sondern ein Gebrochener, der vom Krieg traumatisiert, gezwungen sei, sich mit den Konsequenzen seiner Taten auseinanderzusetzen, so Hauptdarsteller Matt Damon.
It's about the consequences of that. You find him at an age where you do look back on your life and living with the things that you've done.
Don't you remember? Thunder, fire, death.
Freilich kommt die Action nicht zu kurz. Den einäugigen Polyphem und die Hexe Circe zur Strecke bringen, dem betörenden Gesang der Sirenen widerstehen, einem Seeungeheuer und einem riesigen Meeresstrudel entkommen. All das fordert Bildgewaltigkeit und damit die Abteilung für Effekte heraus. Ein geradezu aufgelegter Kinostoff, so Regisseur Christopher Nolan.
It's wonderfully cinematic.
Wenn schon Epos, denn schon Epos, das gilt auch für die Tonspur und die Filmlänge von fast 3 Stunden. Diese Odyssee ist ein typischer Nolan, der die kommerziellen Anforderungen und ästhetischen Erwartungen an ein Projekt dieser Größe mit dem dramatischen Potenzial seiner Figuren und ihrer persönlichen Konflikte permanent in der Balance hält. Klassisches Bildungsgut, vielschichtig aufpoliert mit der Kinokunst der Gegenwart.
Und weiter geht es jetzt im Nachrichtenstudio bei Rosanna Azzara.
Keine Entspannung gibt es im Krieg zwischen den USA und dem Iran. Nach der Drohung von US-Präsident Trump, auch zivile Infrastruktur im Iran anzugreifen, warnt das Regime in Teheran, es werde mit Gegenschlägen in der gesamten Golfregion reagieren. Die USA haben zuvor die 5. Nacht in Folge Ziele im Iran attackiert und auch erneut eine Seeblockade gegen iranische Häfen verhängt. EU-Innenkommissar Magnus Brunner fordert Länder wie Österreich und Deutschland erneut dazu auf, die Grenzkontrollen im Schengen-Raum abzuschaffen. Durch den EU-Asylpakt seien die Außengrenzen besser geschützt, die illegale Migration gehe zurück, so Brunner in Dublin vor einem Treffen der EU-Innenminister dort. Thema bei dem Treffen ist auch der Schutzstatus für Ukraine-Flüchtlinge in der EU. Dieser wird um ein weiteres Jahr bis März 2028 verlängert. Im Transitstreit mit Italien über den Lkw-Verkehr am Brenner muss Österreich einen juristischen Rückschlag einstecken. Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gibt Italien in einer Vorentscheidung in 3 Kernpunkten recht. Er sagt, das österreichische Nachtfahrverbot ist EU-rechtswidrig, genauso wie das Verbot für den Transport bestimmter Güter und auch das Lkw-Fahrverbot an bestimmten Samstagen im Winter. Der EuGH folgt der Einschätzung des Generalanwaltes meistens. Nach der Aufregung rund um das geplante Rechenzentrum von Google in Kronsdorf in Oberösterreich wollen die Grünen jetzt den Nationalrat mit der Causa befassen. Es sei eine grobe Gesetzeslücke, dass es für das Riesenprojekt keine Umweltverträglichkeitsprüfung gebraucht hat. Das Google-Rechenzentrum steht unter anderem wegen seines enormen Ressourcenverbrauchs in der Kritik. Aus technischer Sicht ist das Vorhaben unproblematisch, heißt es heute von der E-Control. Und fast 8 Jahre nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua endet heute der Prozess. Das Gericht will in einer Stunde ein Urteil bekannt geben. Den 57 Angeklagten, vor allem Führungskräfte des Autobahnbetreibers, wird unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen, weil wichtige Reparaturarbeiten verschoben worden sein sollen. Bei dem Einsturz der Brücke sind 43 Menschen ums Leben gekommen.
Dankeschön, und am Ende des Mittagsjournals kommen wir zum ausführlichen Wetter. Jörg Stieber, die vergangenen Tage haben uns einmal mehr Gewitter gebracht, auch heftige Gewitter waren dabei. Wie geht es denn damit heute Nachmittag und morgen weiter? Muss man sich wieder auf Unwetter einstellen?
Heute Nachmittag eher nicht. Da bilden sich nur wenige und voraussichtlich nicht besonders heftige Regenschauer und Gewitter, und die in erster Linie in Kärnten, der Steiermark und in Niederösterreich. Im Großteil Österreichs überwiegt aber der Sonnenschein. Die Temperaturen steigen noch auf 26 bis 33 Grad, dazu ist es schwül. Am Abend entstehen auch in Vorarlberg und Tirol Regenschauer und Gewitter, und die können schon etwas kräftiger werden. Morgen nähert sich dann von Westen her eine schwache Kaltfront und verstärkt die Gewitteraktivität. Zeitweise scheint zwar fast überall die Sonne, es gibt aber von der Früh weg gebietsweise auch dichtere Wolken und vor allem in den Alpen schon ein paar Regenschauer und Gewitter. Am Nachmittag und am Abend werden sie häufiger, dann sind auch heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Windböen möglich. Besonders gefährdet scheinen dabei Kärnten, die Steiermark und das Burgenland sowie das Bergland Niederösterreichs zu sein. Die Temperaturen erreichen meist 26 bis 33 Grad. Im Westen bleibt es stellenweise schon ein bisschen kühler.
Stichwort kühler, damit ist ein Ende der Hitze absehbar.
Ja, ab dem Wochenende gehen die Temperaturen in Etappen langsam zurück. Die Strömung dreht auf Nordwest und mit kräftigem Wind kommt dann spürbar kühlere Luft zu uns. Und erstmals nach etwa 5 Wochen werden die Temperaturen nächste Woche für ein paar Tage leicht unterdurchschnittlich sein.
Und mit diesen Aussichten verabschiedet sich Ihr Mittagsjournal-Team Charlie Wimmer, Technik, Barbara Schieder, Regie und Christine Tönicke-Frenkenberger. Jetzt ist es Punkt 1.